Wir wollen ja heute in diesem Gottesdienst Ines und Hartmut Schack aussenden, damit sie im Dienst als Wasserbauingenieur dort in Ostafrika Menschen helfen, dass sie nicht verdursten. Das Bild, wie diese Masai mit ihren Herden durch das Rift Valley ziehen und kein Wasser haben, das hat die beiden Schacks schon immer tief angesprochen und bewegt. Und ich habe mich heute gefreut, wie im Losungswort das schon vorkommt mit den Durstigen. Gott spricht oft davon, dass er Wasserströme gießen will auf das Durstige. Und das gilt auch für uns heute, dass uns unser Herr sättigen und erquicken will in diesem Gottesdienst. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns in diesem Gottesdienst sind und ich hoffe, dass das bei Ihnen auch geschieht, dass unser Herr Sie zum frischen Wasser führt. Wir wollen miteinander singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 349, die ersten drei Verse, 349. Beten. Lieber Herr, du weißt, wie Menschen unter Durst leiden in dieser Welt, auch in diesem heißen Kontinent Afrika. Und wir sind zusammengekommen, damit dieser Dienst von Hartmut und Ines Schack nicht nur ihre Sache wird, sondern dass du das benutzt, um Menschen dadurch Hilfe und Leben zu schenken, aber nicht nur äußerlich, sondern dass du Menschen erquicken und aufrichten kannst. Ja, dass Menschen merken, wie du erst das Leben in Fülle gibst. Aber das ist ja auch für uns wichtig. Wir haben gerade von der dürren Lebensaue gesungen. Wir kommen aus unseren Arbeitsverpflichtungen, aus unseren Familien, Häusern und Plätzen, wo du uns hingestellt hast. Und da ist es oft auch dürr und heiß. Da musst du uns jetzt einen erquickenden Trunk reichen, aufrichten und mutig machen. Wir bitten dich um diesen Dienst. Führe uns jetzt zur frischen Quelle, zum lebendigen Wasser, das nur du geben kannst. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Amen.
Thank you.
Das, was eben der Chor gesungen hat, ist entscheidend wichtig. Im Namen Jesu, auf seinen Befehl, auf seine Rechnung hin, auch nach seiner Leitung. Ich möchte das Ihnen sagen, dass die beiden Jacques 17 Jahre gewartet haben. Im Jahr 1973 war da hinten ein Missionsarzt aus Äthiopien gesessen, der später eine beispiellose Hilfsaktion für Äthiopien organisierte. Mit ungeheuer viel Ärzten Dr. Schmoll. Und bevor das alles anlief, war er hier und sagte, ich brauche Leute. Hartmut und Ines Schack waren die Ersten, die sagten, wir gehen. Wasser bohren in der Wüste. Kurz bevor alles fest war, war schon ein anderer unter Vertrag. Und sie traten wieder zurück und so ging es durch all die Jahre. Sie haben gewartet, bis es nicht bloß ihr Entschluss war, sondern von Gott bestätigt und bekräftigt. Und deshalb haben wir auch jetzt dies im Gottesdienst, dass wir sagen, ihr geht nicht nach euren eigenen Plänen hinaus. Wir als Gemeinde senden euch. Es sind im engeren Sinn die Hauskreise des offenen Abends, aber auch wir, die wir durch so viele Jahre, über 17 Jahre hindurch die Familie Schack auch hier in der Gemeinde gehabt haben, wir senden sie im Namen Jesu hinaus.
Ja, zuerst möchte ich ganz herzlich danken dem Chor und den Instrumenten, die uns so eine schöne Überraschung bereitet haben und auch allen, die gekommen sind und uns diesen Tag verschönen. Als im Jahre 1986 mein Mann und ich unabhängig voneinander, er in Kenia und ich hier, meinten, unser Herr wolle uns ganz in Afrika haben und wir uns einige Wochen später zu diesem Schritt entschlossen, standen im Losungsbuch unter anderem folgende Worte. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir, Jesaja 43, Vers 5 und der Liedvers, darum lass dir nur nicht grauen, lerne deinem Gott vertrauen, sei getrost und guten Muts, er fürwahr, er wird es führen, dass du wirst am Ende spüren, wie er dir tu lauter Guts. Besonders dieser Liedvers begleitete mich durch die dann kommenden, nicht sehr leichten Jahre des Wartens und der Ungewissheit. Er tauchte gerade immer dann im Losungsbuch auf, wenn es besonders schwierig war, und ließ mich wieder vertrauensvoll weitergehen. Wenn ich heute zurückschaue, dann kann ich nur dankend staunen über Gottes Liebe und Treue, wie er Schritt für Schritt weiterführte. Manches verstehe ich allerdings bis heute noch nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn ich weiß, dass unser himmlischer Vater es immer gut mit uns meint. Ich bin froh, dass Jesus Christus mein Leben in seiner Hand hat. Einen besseren Herrn kann ich nirgends finden. Ihm kann ich mich ganz und gar anvertrauen. Es fällt mir schwer, von hier fortzugehen, alles zu verlassen, was bisher mein Leben ausgefüllt hat. Auch 3 unserer Kinder, davon ein Pflegekind. Vieles bleibt zurück, viel Neues erwartet uns. Aber der Grund meines Lebens, unser treuer Heiland, geht mit. Er ist der gleiche, hier und dort. So kann ich mit wehem Herzen fröhlich meine Straße ziehen. Seine Hand ist stark und wird uns nie loslassen. Das ist unser Halt und nur darum wagen wir diesen Schritt. Denn wir sind keine Abenteurer und Idealisten, die meinen, sie könnten die Welt und die Menschen verändern. Wir können es nicht, aber Jesus Christus kann es. Und deshalb beten wir dafür, dass unser Herr seine segnende Hand auf unser Tun und Dasein legt und dadurch Menschen in Afrika auf ihn aufmerksam werden und ihm ihr Leben anvertrauen.
An den Anfang möchte ich ein Wort stellen, das ich heute Morgen erst von einem lieben Menschen gehört habe. Mut ist Angst plus Gebet. Mut ist Angst plus Gebet. Das ist eigentlich genau die Situation, in der wir stehen und die genau beschreibt. Wir freuen uns darauf, mit unseren afrikanischen Brüdern gemeinsam das Wasserproblem anpacken zu können. Zunächst wird das, wie schon in den vergangenen Urlaubseinsätzen, bei den Maasai in Kenia und Tansania sein. Mit den Maasai arbeiten zu können, ist etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass sie bisher dem Evangelium gegenüber verschlossen waren. Erst seit gut 10 Jahren öffnen sich langsam die Türen. Unsere Arbeit zusammen mit den jungen Christen geschieht als Zeichen der Liebe Gottes. Die Maasai-Evangelisten, die selbstkräftig mitarbeiten, nutzen jede Gelegenheit, die frohe Botschaft weiterzusagen. Nach unserer Meinung wäre es eine einseitige und unzureichende Hilfe, die Menschen dort nur technisch zu unterstützen, das heißt äußere Umstände zu verbessern. Geschieht nur dies, dann ist es meist schlimmer als zuvor, wenn der weiße Mann wieder weg ist. Bauwerke zerfallen, Maschinen werden defekt und können nicht repariert werden oder es fehlt der Treibstoff. Und die Menschen haben verlernt, einfach und naturangepasst zu leben. Deshalb ist es wichtig, dass auch die Menschen selbst verändert werden. Das geschieht durch das Evangelium. Wir konnten selbst feststellen, wie Maasai, die Jesus als ihren Herrn akzeptierten, sich plötzlich verantwortlich für andere fühlten und nicht nur an sich selbst dachten, wie sie bereit waren, eine Schaufel in die Hand zu nehmen und eine für einen Viehhirten ungewohnte und vor allen Dingen auch verachtete Arbeit zu tun. Sie lachten auch herzlich mit, wenn zum Beispiel der Schubkarren umstürzte und die zahlreich vorhandenen Zaungäste in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Sie sehen das Bauwerk, an dem sie mitgearbeitet haben, sei es ein Damm, eine Wasserleitung oder ein Brunnen, als das ihre an und sorgen selbst für die Instandhaltung. Das ist jedoch nicht die einzige Wirkung des Glaubens an Jesus Christus. Er befreit auch von Geisterfurcht und von Rachegedanken gegenüber anderen Stämmen und Sippen. Mit die häufigste Ursache für blutige Auseinandersetzung war der Streit um Wasserstellen. Uns liegt jetzt schon genügend Arbeit für die nächsten Jahre vor. Und es wird noch manches dazukommen, wenn erst einmal bekannt ist, dass eine Möglichkeit auf Hilfe besteht. Wir haben uns zunächst einmal auf 3 Jahre verpflichtet, denken aber, dass Gott uns länger in Afrika haben will. Doch das liegt in seiner Hand.
Entscheidet euch, wer anfängt. Liebe Frau Schaak, lieber Hartmut, beim Vorbereiten für heute Morgen ist mir natürlich genauso wie Pfarrer Schiffbuch aufgefallen, dass im Lehrtext aus der Offenbarung ein Wort steht, das genau in eure Situation hineinpasst. Da spricht Jesus: Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn ihr jetzt nach Kenia geht, dann wird sich zeigen, dass Trinkwasser nicht umsonst zu bekommen ist. Wir kriegen das in der Vorbereitung mit, dass hier eine große Anzahl von Opfern zunächst zusammengelegt werden muss, um euch überhaupt aussenden zu können. Und wir wissen aus Einsätzen des offenen Abends, auch junger Leute, die mit euch draußen gewesen sind, dass es eine mühsame, schweißtreibende Arbeit ist, bis man eine Wasserleitung gelegt hat oder einen Damm gebaut hat. Es ist sehr viel zu tun, um Wasser, nicht nur ein paar Tropfen, sondern genügend Wasser im Rift Valley zu bekommen. Und nun kommt Jesus und sagt: Bei mir gibt's Wasser umsonst. Und zwar nicht ein Wasser, von dem man immer wieder durstig wird, nicht ein Wasser, das in der heißen Sonne Afrikas verdunstet, sondern Lebenswasser. Lebenswasser, das umsonst ist und von dem es heißt: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird nimmermehr dürsten. So hat er eine doppelte Aufgabe. Das Wasser, das zum Überleben notwendig ist und zum Tränken des Viehs notwendig ist, zu schaffen und auf den hinzuweisen, bei dem es das eigentliche Wasser umsonst gibt. Geht mit dem Segen und unter der Fürbitte des offenen Abends in diesen Dienst nach Afrika.
Seid getrost und unverzagt und fürchtet euch nicht, denn euer Gott wird selbst mit euch ziehen. Seine Hand wird auf euch bleiben und er wird euch nicht verlassen. Dieses Wort hat einst der alte Mose dem Volk Israel mit auf den Weg gegeben in eine ungewisse Zukunft. Ich denke, ihr steht an einer ähnlichen Schwelle. Ihr habt selbst beide, liebe Ines und lieber Hartmut, von euren Ängsten, mit dem geringen Mut gesprochen. Wir als Mitarbeiter der Hauskreise können euch nichts Besseres mit in euer Reisegepäck legen als ein solches Wort, der Zuspruch eures Herrn, dass er selbst bei euch sein wird, mit seiner Kraft, mit seinem Segen, und dass ihr dadurch Segensbringer sein könnt. Gott befohlen.
Meine liebe Ines, ich habe so ganz speziell an dich gedacht und habe mich erinnert, als du vor einiger Zeit mir mal gesagt hast, du hättest den Eindruck, dass manche Leute meinten, du wolltest unbedingt nach Afrika. Und da hast du drauf gesagt, es geht doch nicht um mich. Wir wollen doch gehorsam die Wege unseres Herrn gehen. Und das macht ihr jetzt mit eurem Thomas. Lasst eure anderen zurück. Und ich weiß, wie viel sicher Tränen auch und wie viel nervliche Kraft dir dieser Gehorsamsweg schon gekostet hat und was er auch noch kosten wird. Aber ich denke, Gott geht es sicherlich um unseren Gehorsam. Er möchte das. Aber es geht ihm auch um unsere Kraft und um unsere Freude. Und du hast selber eben schon in deinen Worten das Wort gebraucht, was ich dir ganz persönlich zusprechen möchte. Das Wort, was vom Kämmerer aus dem Morgenland gesagt wurde. Er zog aber seine Straße fröhlich. Es ist zwar ein Mann, aber ich denke, für dich darf ich das so auch sagen. Sie zog aber ihre Straße fröhlich. Das hoffe ich, dass das wirklich dich begleitet. Gott, ist das wichtig. Deine Freude in deinem Herzen.
Ich weiß nicht, ob es allen so geht. Ich hatte ja die große Freude, euch auch bei unserem Kommen hier nach Stuttgart schnell kennenzulernen und damit zu erleben, wie Gott seine Hand nicht erst dann, sondern schon viele Jahre vorher auf euer Leben gelegt hat und eure Wege so gelenkt hat. Denn das muss ich gestehen und es wird vielen so gehen, wenn ihr so zur Kirche reinkommt oder so auf der Straße euch trefft. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man euch jetzt sieht, dass ihr unter den Maasais arbeiten werdet. Ihr passt ganz bestimmt in ein anderes Missionsfeld hinein. Aber das kann nur einer beurteilen, der eben nur von außen schaut. Und Gott sieht das Herz an und Gott hat euch vorbereitet und ihr passt da ganz genau hin. Wir wissen das von christlichen Fachkräften international und von Hilfe für Brüder, von allen Mitarbeitern. wollen wir euch weiter, was wir schon immer getan haben, euch Gottes Segen wünschen und Geleit. Und dann, dass ihr nie vergesst, was hier im Jesaja steht, bricht dem Hungrigen das Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führet ins Haus. Wenn du einen Nackten siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und in Vers 11 von Jesaja 58, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre, und hier was Wichtiges für euch, dein Gebein stärken. Auch das braucht ihr in der Landschaft. Und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlen wird. Hartmut, das wünsche ich dir, dass alle deine Bohrungen immer das zur Erfüllung haben, dass es nie an Wasser fehlen wird. Gottes Segen.
Und nun kniet nieder und euch bitte ich, dass wir nach der urchristlichen Sitte die Hände auflegen und sie segnen. Senden in Jesu Namen. Der Herr ist bei euch als ein starker Held. Fürchte dich nicht, ich bin mit euch. Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Geht hin in Jesu Namen. Amen. Und nun singen wir, ich stehe in meines Herrn Hand. 306, die ersten beiden Verse und den fünften Vers. 306, 1 und 2 und 5. Wir fahren fort in unsere Geschichte Abrahams und kommen heute zu 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Und dann machen wir eine Entdeckung, das passt, die Losung passt. Ist das ein Zufall? Merkwürdig, wenn wir in der Spur Gottes sind, dann passt immer alles, besonders beim Wort der Bibel. Und ich hoffe nur, dass jedes Wort der Bibel auf ihr Leben passt. Sonst müssen sie unruhig werden. 1. Mose 15. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt ein wenig Zeit hätten und so ganz vertraut miteinander reden könnten, dann kämen wir bald an das Thema und die Sache läge auf dem Tisch. Dann würden wir alle sagen, es ist eigentlich schön, wenn so zwei Leute klar ihren Weg vor sich sehen. Und viele von uns müssten sagen, wehmütig: Ich sehe es eigentlich bei mir nicht so klar. Bin sehr unsicher und sehr ungewiss. Ich bin im Fragen. Und das ist tatsächlich so, dass auch in einer Predigtgemeinde das eine Not ist, dass man voller Zweifel und Fragen ist und nicht weiß, wie das eigentlich jetzt bei uns richtig ist. Wo braucht mich denn Gott? Was kann ich tun? Bin ich überhaupt tauglich? Sicher, wenn man als Geologe und als Bauingenieur schon die richtige Berufsausbildung mitbringt. Aber bei uns ist alles viel komplizierter, in unseren Familien, in unseren Arbeitsverhältnissen. Da fühlen wir uns doch oft überflüssig oder untauglich. Und dann ist uns das alles viel weiter weggerückt. Dass Gott uns ruft, dass Gott uns in Dienst nimmt, dass Gott uns braucht. Lauter Zweifel. Lassen Sie mich zuerst darüber reden. Es ist schlimm, im Ungewissen zu leben. Es ist schlimm, im Ungewissen zu leben. Vielleicht haben Sie den Abraham auch bisher immer falsch gesehen. Er ist ja ein Mensch von Fleisch und Blut. Und angefochten wie Sie. Sie dachten vielleicht einmal, das ist so ein Heros des Glaubens, so ein ganz großer. Wissen Sie, dass der sich auch herumschlug mit Zweifeln? Ich meine jetzt nicht jede Modeseuche, die heute auch so verbreitet ist, wo man mit Absicht die anderen unsicher machen will, wo man Zweifel sät, wie ein Bombardement, wo man jeden unter Feuer nimmt. Was, du glaubst noch? Das geht doch nicht. Nein, diese stillgetragenen und erlittenen Zweifel, wo Menschen einfach in ihrem Leben ins Schwanken kommen und sagen: Ich will doch glauben, aber ich kann nicht mehr so fröhlich. Ich bin unsicher, ob ich wirklich unter dem Segen Gottes stehe. Wissen Sie, dass das Abraham genauso umgetrieben hat? Es fängt an nach diesen Geschichten. Nach diesen Geschichten, das war ganz schön. Das waren Siegesgeschichten. Und wenn wir Siege erleben, dann sind wir ganz erhoben. Was denken Sie, wie Abraham die Müdigkeit der Nacht vergaß, als er seinen Neffen Lot herausholte aus den Klauen des Kriegsgefangenenlagers, als er sie befreit hatte? Da fällt alle Müdigkeit von uns ab. Da können wir die Lieder singen, da können wir fröhlich sein, da können wir andere mitreißen. Und dann noch, als der König Melchisedek kam und ihn segnet und ihm Brot und Wein aufträgt, da kann man froh einstimmen in den Jubel und begeistert mitsingen. Aber nach diesen Geschichten, ihr lieben Jacques, wenn er dann wieder wie Abraham in der Wüste sitzt, im Zelt, und um euch rum flimmert nur die Sonne, und dann kommen Tage, wo man sagt: Mensch, was habe ich hier begonnen? Was habe ich hier geplant? Kommen Fragen über Fragen. Bei allen Christen geschieht das nicht, dass uns Gott auch viele Siege verweigern würde. Wir erleben doch so viel mit ihm. Aber nach diesen großen Siegesgeschichten dann kommen auch die Tage und die Wochen, die uns so schwer werden, wo wir nichts vom Erfolg mehr sehen, wo wir uns für untauglich und für untüchtig ansehen und sagen, bist doch falsch am Platze, die anderen vielleicht, aber du doch nicht. Denken Sie, wie schwer das dem Abraham wurde. Ich habe doch eigentlich in all den Jahren nichts erreicht. Ich bin ein Beduine, ein Viehhirte. Und Gott hat einmal gesagt, er wolle mich zum Segen setzen. Wo denn? Es kommt doch gar nichts aus meinem Dienst heraus. Es war so ein großer Anfang, als er damals aufbrach aus Haran, als er mit Gott loszog. Aber dann, wenn er das rückblickend überschaut, alle Christen werden so empfinden. Was habe ich eigentlich geleistet? Was ist eigentlich herausgekommen aus der ganzen Mühsal und aus der Beschwernis? Ich weiß auch, wenn man manchmal wieder so ein wenig in die tote Kirche Dampf hineinlassen will und sagt, Leute, es muss doch auch in unseren Tagen wieder Bewegung geben, neues Leben, dann kommen gleich hundert und dann Tausende und Abertausende sagen, du, deine Flügel werden auch noch gestutzt und du musst auch noch lernen, dass hier mit Wasser gekocht wird und wir leben in einer Zeit der geringen Dinge und wir wollen gar nichts Großes mehr erwarten und bleib doch mal still und mach keinen so einen Wind hier. Und wir erleben das ja im eigenen Leben. Wir wollten doch einmal die Sünde in unserem Leben besiegen. Wie weit sind sie eigentlich gekommen? Kämpfen sie immer noch den alten Kampf? Sie wollten doch einmal die Welt verändern und wir können nicht mal unsere Umgebung, nicht mal unser eigenes Leben verändern. Stimmt denn das gar nicht, was Gott einst zu diesem Abraham gesagt hat, dass er aus seinem Leben etwas Großes machen will? Es ist schlimm, im Ungewissen zu leben. Was kann man denn tun? In den Zweifeln helfen uns Menschen nicht weiter. Sie können uns auch nicht stützen. Bücher. Ich liebe Bücher, gucken Sie mal meine Bibliothek an, aber sie helfen mir im Zweifel nicht weiter. Im Zweifel kann man zu Gott schreien, aber das gibt es, dass Gott schweigt. Wissen Sie noch bei Saul, wie er auf den Berge Gilboa die ganze Nacht lief und Gott sucht und Gott hat kein Wort mehr für ihn. Und er bleibt allein in der Unsicherheit, was soll ich denn mit meinem Leben? Ich denke, es gibt so viele Menschen, die werden mit dem Zweifel nicht mehr fertig, mit dem Fragen. Sie wollen eigentlich zu Gott, sie kriegen keine Klarheit. Und das Besondere bei Abraham war nicht, dass er ganz unangefochten drüber steht. Nein, er ist versucht wie wir. Plötzlich zerreißt der Himmel über Abraham. Und in einer Offenbarung redet Gott mit ihm. Fürchte dich nicht. Ihr lieben Jacques, das wünsche ich euch, dass Gott zu euch redet. Wir haben es viel einfacher. Die hatten damals noch nicht eine Bibel. Wir haben es so, dass wir nur die Bibel aufschlagen müssen. Schon so ein Wort im Losungsbüchlein. Und dann das Wort. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und stimmt das überhaupt? Ja, das hat Gott bekräftigt durch seinen Sohn Jesus. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der einzige Punkt, wo Zweifel durchbrochen werden, ist nicht im Grübeln der Gedanken, nicht in den ewigen Diskussionen, sondern dass ich vor Gott stehe und sein Wort höre und weiß, er hat das in Jesus vor mir bekräftigt. Und auch wenn ich erkenne, mein Leben ist voller Schuld, das hört man auch so oft bei den Kranken, dass sie sagen, du, ich bin doch unter dem Fluch Gottes. Ich habe in meinem Leben Gottes Wort oft gebrochen und war ihm untreu. Darf ich sagen, leg die Zweifel weg. Er liebt dich. Dir gilt dieses Wort, weil Jesus für dich gestorben ist. Fürchte dich nicht. Dich habe ich erlöst. Dich habe ich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist schlimm, im Ungewissen zu leben. Da muss man raus. Nur Gott kann zu uns reden. Nur Gott kann uns gewiss machen. Jetzt muss ich drüber reden. Mein zweiter Punkt, die durchlittenen Anfechtungen. Abraham gibt sich noch nicht zufrieden. Und jetzt merken wir erst, kaum redet Gott und tröstet ihn. Da bricht es wie ein Schwall aus ihm heraus und sagt, aber, stimmt doch nicht. Stimmt doch nicht, wenn du mein Freund bist. Du hast mich doch dorthin geführt und gesagt,
Meine Nachkommen, ich habe doch keine Nachkommen. Wo ist das Baby? Wo ist mein Sohn? Wo ist das wie Sand am Meer? Dass sich das Wort Gottes reibt mit dem, was wir sehen, das sagt überall die Bibel. Das Wort Gottes stimmt nicht überein mit dem, was wir auch erfahren, auch was wir betasten. Und das ist ja der Grund, warum wir immer wieder zweifeln. Jetzt wäre es ja töricht, wir würden das Wort Gottes an unsere Erfahrung anpassen. Das machen heute viele, die sagen, man muss das Wort Gottes umschreiben. Abraham hält Gott einfach seine Zweifel vor und sagt, du, da wird ja mein Knecht, mein Erbe nichts, dass ich gegen den Eliezer hätte, ist ein netter Kerl und ich liebe ja diesen Gastarbeiter aus fernen Landen, aber ich habe doch eigentlich gemeint, dass dein Wort stimmt, dass dein Wort wahr ist und nicht trügt. Auf was kann man sich eigentlich verlassen, sagte Abraham. Und da macht er uns Mut, kämpfe deine Zweifel mit Gott durch, im Gebet. Die Kranken, die nicht klarkommen, warum Gott sie jetzt stoppt und lahmlegt. Herr, was willst du? Ich verstehe dich nicht. Ich erkenne deine Liebe nicht. Dann reden sie mit Gott darüber und Gott redet mit ihnen durch sein Wort. Und sie werden ganz neu das Reden Gottes in ihrem Leben erfahren. So wie es Abraham erfahren hat. Nicht, dass Gott das lang ersehnte Baby schenkt, jetzt noch nicht. Gott kann warten. Und mit der Geduld kann es schier unerträglich werden. Das ist das Allerschwerste, was unsere Leute auch bei christlichen Fachkräften international durchmachen. Alle Missionsdienste. Warten, warten. Keine Hoffnung mehr haben. Alles scheint vergeblich. Und dann sagt Gott, ich bin dein Schild. Wir wollten sagen, ungeduldig wie Abraham, Herr, ich schätze dich und ehre dich, aber jetzt muss das Kind her. Jetzt möchte ich es fassen können. Und Gott sagt, warte, ich bin dein Schild. Wissen Sie, dass das bei Ihnen nicht anders geht, wenn Sie ungeduldig auf Genesung warten, wenn Sie auf die Lösung Ihrer Berufsnöte warten, dass Gott sagt, ich bin doch da. Wie ein Schild und die Pfeile prallen ab, wenn du unter diesem Schild bist. Lass mich doch jetzt dein Schild sein, sagt der Herr zu Abraham. Ich will dich beschützen, behüten und bewahren. Und nichts kann dich mehr treffen. Ich bin dein sehr großer Lohn. Das ist so wunderbar, wenn man das jetzt erfahren darf. Und gehen Sie einmal durch die Lebensgeschichten der Leute hindurch, die Gott gebraucht hat. Da war ein Ludwig Schneller, der dieses große Waisenhaus in Jerusalem für die armenischen Waisenkinder gebaut hat, wo die Eltern grausam damals von den Türken ermordet wurden. Und als er dieses Glaubenswerk hochgezogen hat, da brennt es ab. Lichterloh, das ganze Haus und alle Löschversuche tauchen nicht. Herr, was ist denn los? Jetzt meinen ja manche immer, dass Gott die Christen doch ein wenig auf der Pechsträhne führt. Das stimmt ja nicht. Wie hat Ludwig Schneller den mächtigen Herrn erlebt, wie kein anderer? Und wir Christen sind doch auf der Siegerseite. Wie hat das Abraham erlebt? Und wie wird das oft erst sichtbar, viel später? Gott will nicht, dass wir unsere Ruhmesgeschichte schreiben. Darum kann er uns auch das Werk unserer Hände so durchstreichen. Am Ende schenkt er uns doch den Sieg. Wie heißt es im Jakobusbrief? Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet hat. Nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Gott will uns krönen, Gott will uns ehren. Aber es ist gut, wenn wir die Anfechtung durchleiden. Lassen Sie mir noch ein Wort sagen zum gewissen Glauben. Fest und gewiss muss unser Glaube werden. Also gehen Sie bitte nicht weg, dass ich jetzt gesagt hätte, es sei normal, wenn wir Zweifel haben. Das ist scheußlich, wenn man Zweifel hat. Das hält man nicht aus, da geht man drunter kaputt. Man muss gewiss werden, man muss hindurch, aber wie kommt man hindurch? Viele Christen beten und sagen, Herr, mach mich von Zweifeln frei. Ist falsch. Wenn Gott zu ihnen redet, meinen sie, Gott lüge sie an? Meinen sie, Gott halte sie zum Narren? Meinen sie, das seien alles Trugworte? Wenn Gott redet durch sein Wort, Dann heißt bei Abraham plötzlich, und er glaubte. Das heißt, er wollte die Majestät Gottes doch nicht mit seinen Zweifeln antasten. Sag er, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Und ich bitte Sie auch, dass Sie in Ihrem Leben sagen, Herr, vergib mir meine Zweifel. Sie sind eigentlich unbegründet. Auch wenn ich es nicht verstehe und nicht sehe, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht. Wir werden einmal staunen, schauen können, wie Gott sein Wort buchstäblich einlöst. Abraham glaubte, sagte ja. Mehr braucht's nicht, ja. Verstehen brauchen wir es nicht und sehen brauchen wir es nicht, aber glauben. Schon was dran, ich will die Augen schließen und glauben blind. Seinem Wort glauben. Jedem seiner Worte glauben, und darum könnt ihr gewiss sein, weil doch unser Glaube nicht auf unseren Vermutungen und nicht auf unseren Erfahrungen ruht, nicht mal auf den Erlebnissen, die uns Gott wunderbar schon geschenkt hat, sondern auf seinem Wort. Darauf gründen wir unser Leben. Und der Bibelausleger Helmut Frey hat recht, wenn er sagt, Glauben heißt Anker werfen auf dem Felsengrund der Zusagen Gottes. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wissen Sie, warum dieser Abraham so fest war? Nicht, weil er nicht auch Zweifel gekannt hätte, sondern weil er glaubte. Er ist das ganze Leben nie weitergekommen als bis zum Glauben. Und Gott sucht bei seinen Leuten nur einen Glauben, der die Welt überwindet, der Gott ganz vertraut. Und das war ein Wort für uns heute, nicht bloß für Schachs. Und ich möchte, dass Sie heute Ihre Zweifel, Ihre Not, Ihre Leiden, auch Ihre Anfechtungen, die Gott Ihnen zumutet, unter die Füße kriegen und sagen, Herr, mir ist genug, dass du mich hältst und du mich trägst. Amen. Nun singen wir, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 496, den ersten Vers und dann die Verse 4, 5 und 6. 496, den ersten Vers und dann 4 bis 6.
Thank you.
wollen beten. Du, unser barmherziger Herr, auch uns willst du so senden. Du willst auf jeden von uns die Hand legen und uns dann hinaussenden in die Aufgaben. Auch hier in diesem Land brauchst du treue Diener. Aber wir sind oft so mutlos, wollen gar nicht mehr viel für dich erreichen und wirken. Und du hast doch so große Pläne, dass wir Segen bringen sollen für die Welt um uns her. Herr, vergib uns unsere Zweifel, unsere Resignation, unseren Kleinglauben. Wir wollen doch dein Wort wieder aufnehmen und dir vertrauen und dir danken, dass du das wahr machst. Du bist auch jetzt bei denen, die ins Leiden geführt sind, die nicht verstehen und die darunter schier zerbrechen, warum du das Schwere ihnen zumutest. Herr, werde du ihnen ganz groß als ihr Schild und sehr großer Lohn. Du kannst den Frieden geben, der höher ist als alle Vernunft. Und du kannst auch dort, wenn wir lahmgelegt sind und untätig, noch wunderbar wirken. Wir möchten dich bitten für alle, die in deinem Dienst ausgesandt sind, für alle Werke der Mission, für die Gemeinden in der Verfolgung, in der Bedrängnis, im Bürgerkrieg und unter der Verfolgung des Islam. Gib doch ihnen diese Freude, dass du da bist. Und dann stärke du den Glauben, dass Menschen auf dein Wort hören und du sie zum Segen setzen kannst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Wir haben heute die Freude, dass ein Team von Operation Mobilisation unter uns, die hier in Deutschland unter türkischen Gastarbeitern missionarisch wirken. Sie können uns jetzt hier kein Wort mehr sagen, aber Sie haben draußen hier drüben beim Sandkasten vor dem Gemeindehaus Ihren Büchertisch aufgebaut. Und ich bitte Sie, jeder von Ihnen, der in seiner Nähe türkische Nachbarn hat, holen Sie sich dort auch Schriften, die können Sie auch günstig kaufen. Und schenken Sie Ihren türkischen Nachbarn etwas, erzählen Sie, was Sie erfüllt und was Ihnen Jesus groß ist. Sie wissen ja, dass Muslime nichts wissen, dass man zu Gott Vater sagen darf. Dass Jesus uns den vertrauten Zugang öffnet. Dort gibt es auch eine Schrift über die Türkei. Kostenlos gehen Sie möglichst alle da hinüber und versorgen Sie sich. Hinten liegt bei den Gesangbuchablagen aus die Gebetskärtchen von Dr. Hartmut und Ines Schaak, nehmen Sie die mit, damit Sie immer in der Fürbitte an Sie erinnert werden. Ich darf Sie noch mal bitten, den Notizenzettel mitzunehmen, weil dort alles drinsteht über unsere Gottesdienste, Veranstaltungen, auch in den nächsten Wochen. Dann müssen wir hier nichts mehr sagen. Und das Opfer geben wir heute, wenn wir schon nicht selber gehen können, sondern hier verpflichtet sind durch unsere Familien und auch durch unsere Berufsaufgaben. Dann wollen wir durch unser Opfer den Dienst von Familie Schaak dort in Ostafrika zur Wasserbeschaffung mittragen. Und auch soll das ein Zeichen sein, wie wir dahinter stehen durch unsere Liebe. Und nun bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.